herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Care in Action. Mein Gast heute ist eine Frau, die Österreichs Politik geprägt hat und wie kaum eine andere für Haltung, Mut und unermüdliches Engagement steht. Herzlich willkommen, Frau Dr. Heide Schmidt.
Ich danke für diese Einladung und vor allem für diese Einbegleitung.
Ich sage gleich dazu, die Frau Dr. Schmidt und ich, wir kennen einander seit vielen Jahren. Ja. Als ich vor 17 Jahren die Freude hatte, für Care arbeiten zu dürfen, war sie sogar bei dem Panel mit dabei, die mich damals ausgesucht haben. Ja, und deshalb wechseln wir jetzt. Wir sind seit langem per Du und ja, Heide, ich freue mich, dass du da bist. Wir sind immer noch bei der Vorstellung. Als ehemalige Nationalratspräsidentin und unermüdliche Kämpferin für Menschen- und Frauenrechte ist sie eine der stärksten Stimmen für Zivilcourage und Gerechtigkeit in unserem Land. Werte, die auch unsere Arbeit bei Care weltweit leiten. So, und ich würde vorschlagen, wir steigen gleich in unser Gespräch ein. Und ich möchte an den Anfang deiner Karriere gehen. Du hast doch begonnen in einer Zeit, als Frauen im österreichischen Parlament noch eher eine Ausnahme waren, oder?
Ja, überhaupt haben Frauen zu der Zeit, als ich in den Beruf eingestiegen bin und dann erst recht in die Politik eingestiegen bin, noch eine sehr, marginal ist vielleicht zu wenig, aber eine schwache Sichtbarkeit und Hörbarkeit gehabt. Da hast du recht. Aber es wurde damals schon daran gearbeitet, den Prozentsatz in der Öffentlichkeit zu erhöhen.
Aber wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt in die Politik gegangen bist?
Naja, ich bin Juristin. Ich habe Sozial- und Wirtschaftswissenschaft, nur vor allem Jus studiert und habe das getan in der Absicht, Anwältin zu werden. Und zwar wollte ich Strafverteidigerin werden. Mich haben immer die Menschen interessiert, die irgendwie gestrauchelt sind, die an irgendetwas gescheitert sind. Und daher wollte ich mich um diese kümmern. Ich habe aber während der Gerichtspraxis dann Erfahrungen gemacht, wo ich nichts mehr sicher war, ob das wirklich mein Berufsweg ist, mein richtiger. Und dann wurde die Volksanwaltschaft gegründet. Und da habe ich gefunden, lässt sich wieder ganz anders für die Bürgerinnen und Bürger arbeiten und habe daher in der Volksanwaltschaft gearbeitet. Und dort wiederum ist mir so deutlich geworden, der Zusammenhang zwischen den Spielregeln, die im Parlament beschlossen werden, und der Lebensqualität der Menschen, die dann von diesen Spielregeln betroffen sind. Und dieses Zusammenspiel hat mich dann mit Interesse für die aktive Politik erfüllt. Und so bin ich dann letztlich auf eine Liste, damals der Freiheitlichen Partei, gekommen. Man hat mich auch damals in der Öffentlichkeit schon ein bisschen gekannt, weil wir in der Volksanwaltschaft auch eine Fernsehsendung hatten und eine Radiosendung hatten. Daher war das Interesse der Politik an mir auch groß, weil man ja immer Interesse hat, bekannte Menschen zu finden. Und für mich hat sich dann das so gefügt, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass ich den Bogen irgendwie schließen kann von der Tätigkeit ich habe seinerzeit im Unterrichtsministerium begonnen, wo die Gesetze gebaut wurden, von der Tätigkeit des Bauens der Gesetze bis zum Beschluss der Gesetze. Und so bin ich in der Politik gelandet.
Ich möchte dir da wirklich keine Rosen streuen, aber wie du in den Anfängen deiner politischen Tätigkeit warst, habe ich studiert. Und da habe ich studiert.
Ah,
und du warst.
Ich weiß, dass du mein Vielfaches jünger bist.
Das wollte ich damit nicht aufs Tapet bringen. Das ist ja auch kein Verdienst. Aber du warst wirklich immer ein Vorbild. Also immer eine Frau,
weißt du, das macht mich ein wenig befangen.
Ja, aber das sollte es nicht. Du warst wirklich eine Frau, die immer was zu sagen hatte. Und auch wenn das damals für eine Partei war, mit der ich nicht so viel anfangen konnte, so warst du die sichtbarste Frau in der Politik damals.
Also es macht mich schon ein wenig befangen, weil man damit natürlich auch Verantwortlichkeit verbindet, wenn man das Gefühl hat, dass die Menschen auf jemand achten. Aber es ist schon wahr, dass es mich dass es mich auch vor allem jetzt im höheren Alter, ich bin immerhin 77, schon mit Freude erfüllt, wenn mich heute noch jüngere Menschen als du, ja. wenn mich junge Frauen anreden. Natürlich ist das Kennen meiner Person eine Generationenfrage zu einem Gutteil, aber politisch Interessierte, auch junge Menschen, erkennen mich sogar. Und wenn die etwas Positives mit mir verbinden und wenn die einen Erkenntnis- oder Emanzipationsschub für sich selber daran knüpfen, dann gestehe ich, dann macht mir das Freude und dann denke ich mir, es war nicht alles sinnlos, was man so gemacht hat. Und wir alle machen uns doch Gedanken darüber, wie viel Sinn das macht, was wir so dahin leben. Und wenn man dann ein solches Feedback bekommt, dann freut einen das. Und es freut mich daher auch, wenn du mir das jetzt sagst.
Und es passt doch so wunderbar zur Arbeit von CARE, die du ja viele Jahre als Vorständin begleitet hast. Und auch unsere Hörer und Hörerinnen wissen, dass CARE einen sehr, sehr starken Schwerpunkt auf die Förderung von Mädchen und Frauen hat. Und ein Thema, das wir an dieser Stelle hier schon oft besprochen haben, es braucht Role Models. Und ich würde durchaus sagen, dass nicht nur für meine Generation, sondern auch noch für die danach, Politikerinnen, wie du sie eine bist und warst, ein absolutes Role Model sind, nämlich auch, dass man seine Überzeugung anpassen kann. Du hast eine neue Partei, du hast was unheimlich Mutiges getan. Du hast eine neue Partei, das Liberale Forum, gegründet. War das nicht ein echtes Wagnis?
Ja, das war es, aber ich habe das nicht als mutig empfunden, sondern eigentlich als Notwendigkeit. Ich erinnere mich durchaus daran, was das für ein medialer Hype war, mit heute nicht vergleichbar. Denn es waren wirklich andere Zeiten und vor allem wurde es auch, und weil du die Frauenrolle ansprichst, es wurde von so vielen Frauen als ein Emanzipationsschritt von einem Mann empfunden, weil der Mann war damals Jörg Haider und der hat nicht nur die Partei dominiert, der hat auch die öffentliche Debatte dominiert. Und ich war zwar eine Stellvertreterin, vorher Generalsekretärin und als Frau zwar sichtbar, aber dass er der Chef war, das war schon klar. Und dass man sich dann dem Chef quasi nicht nur entgegenstellt, sondern dem Ganzen ein Projekt entgegensetzt, das war für mich zwar ein rein politischer Akt, aber öffentlich wurde das sehr stark als ein weiblicher Emanzipationsschritt wahrgenommen. Und das ist mir erst während dieses Prozesses und vor allem nachher in diesem Ausmaß bewusst geworden und hat mich daher auch gefreut, weil das war nicht die Absicht, diese Botschaft zu vermitteln, aber dass sie dann so angekommen ist, das hat für mich dann einen doppelten Sinn ergeben.
Ich habe das auch ganz stark damals so rezipiert und ich habe mir damals schon gedacht, und ich kenne dich ja heute ein bisschen besser, du musst unheimlich mutig sein. Du musst unheimlich mutig sein und wirklich...
Nein, das war nicht Mut.
Auch stark.
Nein, das war nicht Mut. Das war einfach Überzeugung. Und der Begriff Mut ist ja ein, wie so viele Begriffe, ein sehr differenzierter. Aber ich weiß, dass das so aufgenommen wurde. Aber für mich war es eine Notwendigkeit. Und für mich gab es nur zwei Alternativen. Entweder der Politik komplett den Rücken zu kehren und zu sagen, in dieser Welt will ich nicht sein. Oder aber zu sagen, diese Art von Welt, der kann man was entgegensetzen. Und ich habe mich für die zweite Variante entschlossen. Und ich muss aber dazu sagen, dass ich das ohne die Rückendeckung und die Unterstützung von einigen Freunden, und das waren alles Männer, wahrscheinlich nicht getan hätte. Nicht, weil ich mich nicht getraut hätte, sondern weil du bei allem, was du eigentlich bei fast allem, was man im Leben macht, tut es gut, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht allein, es zu tun. Und wir waren dann letztlich 5 Personen aus dem Parlamentsclub, die gesagt haben, wir setzen dem was entgegen. Das war der Spielregeln wegen deswegen relevant, denn mit 5 Personen kann man eine eigene Fraktion gründen. Da war allerdings schon noch eine zweite Frau dabei, die Clara Motta, eine Vorarlberger Abgeordnete. Aber zugegebenermaßen, die stärkeren Kräfte waren einige Männer. Der Friedhelm Frischenschlager war ein Abgeordneter, aber auch ein Freund von mir, der dann später auch Generalsekretär von uns wurde, der nicht im Parlament war. Also wir waren eine kleine Runde, wo wir einfach, weil wir viel politisch diskutiert haben, zum Ergebnis gekommen sind, diese Freiheitliche Partei ist nicht nur die falsche für uns, sondern sie ist auch die falsche für das Land. Und daher muss man ihr was entgegensetzen. Und es mag sein, dass man das hätte schon früher erkennen können, aber ich bin froh, dass ich es überhaupt erkannt habe und dass wir das mit diesem Schnitt und mit diesem Schritt letztlich gemacht haben.
In den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, hast du ja noch was gemacht, was das erste Mal in der Geschichte Österreichs war. Du hast 92, richtig, kandidiert als erste Frau fürs Bundespräsidentenamt.
Ich korrigiere dich ja, ungern.
Nein, bitte, korrigiere mich.
Aber vor mir hat das bereits die Fledermaus Meissner-Blau gemacht.
Hat sie wirklich?
Ah, im ja, Jahr 86 oder 85, das weiß ich jetzt nicht genau, hat die Fledermaus Meissner-Blau damals kandidiert. Aber, und ich hoffe, das klingt jetzt nicht eitel, ich glaube, dass ich dir deswegen stärker in Erinnerung geblieben bin, weil erstens habe ich es mit einem weit besseren Ergebnis gemacht. Und zweitens hat es damals auch eine ganz andere Öffentlichkeitswirksamkeit gehabt. Vielleicht, das ist zwar die Kehrseite, also die für mich nicht positive Kehrseite, weil es eben von der Freiheitlichen Partei war und weil die Freiheitliche Partei unter Jörg Haider eine solche Aufmerksamkeit hatte, was die Grünen seinerzeit nicht hatten. Aber ich gebe zu, es hat für mich mehrere Gründe gehabt, weil du mich als Frau angesprochen hast. Mein Plakat, und ich sage deswegen meins, weil es war wirklich eine Idee von mir und eine ganz bewusste Entscheidung, da war kein Parteilogo drauf, da war nichts drauf, außer der Satz, die Zeit spricht für die erste Frau im Staate. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine hängen gebliebene Botschaft war.
Daher kommt auch mein Lapsus. Natürlich ja, weiß ich, nein, dass ich die Fledermeissner-Blau auch kandidiert
hat. Ja, aber ohne diesen Schwerpunkt. Ja, genau. Sie hat ganz bewusst als Grüne kandidiert. Das ist ja nichts Schlechtes, es ist nur was anderes.
Stimmt.
Und insofern ist das wirklich kein Wunder, dass du das so einordnest. Und diese Botschaft, die hat schon was bewegt. Ich meine, ich habe dann nicht so abgeschnitten, wie die Freiheitliche Partei sich das erwartet hat. Aber ich habe nicht schlecht abgeschnitten. Ich habe immerhin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich glaube 16% oder sowas gemacht. Und das war in etwa die Größenordnung, die Partei hatte. Aber, und das Aber ist mir wichtig, weil auch das war mir ein Anliegen. Es haben dann nachher die Kommentatoren festgestellt, dass ich jene Kandidatin war, die aus der eigenen Partei am wenigsten abschöpfen konnte und den größten Anteil aus anderen Parteien bekommen habe. Und das war genau meine Absicht. Nicht aus parteipolitischen Gründen, sondern aus demokratiepolitischen Gründen, den Menschen irgendwie nahezubringen, Freunde, wenn es um die Präsidentenwahl geht, geht es nicht um eine Partei.
Ist man ja für alle da, wie auch unser jetziger Herr Bundespräsident
und
sein Vorgänger.
Genauso.
Wunderbar vorleben, dass man wirklich für alle ist und eben nicht nur parteipolitisch.
Ja, und zwar das in einer Weise vermittelt. Und ich glaube auch wirklich, das ist das große Asset des Van der Bellen, abgesehen davon, dass er vor allem auch seinen Job jetzt gut macht. Aber seinerzeit auch in der Wahlwerbung, das hatte schon etwas Glaubhaftes. Und ich bilde mir ein, das habe ich in einem ganz anderen Umfeld auch versucht zu vermitteln. Und die Demoskopen oder wer auch immer das dann alle beurteilt, haben das auch festgestellt. Und ich habe das daher als einen Erfolg empfunden, weil es demokratiepolitisch etwas aufgemischt hat. Also es war nicht ganz sinnlos.
Nein, also das absolut nicht. Und wie findest du, weil dein Wahlplakat von damals, ich sehe es praktisch noch vor mir, wie gesagt, ich habe damals studiert, die Zeit ist schon lang reif für eine Bundespräsidentin.
Wäre sie.
Und wir sind aber immer noch ganz weit entfernt in Wirklichkeit. Worauf führst du das zurück?
Vielleicht liegt es an meinem Alter, dass mir die Zeiträume, dass ich die Zeiträume heute anders beurteile, als ich sie als junge Frau beurteilt habe. Da ist mir alles viel zu langsam gegangen. Heute weiß ich, nicht nur der alte Spruch, den mir meine Mutter schon gesagt hat, gut Ding braucht Weile, aber dass wirklich solche grundlegenden Veränderungen eine Zeit brauchen. Und es geht ja auch nicht darum, und jetzt gestehe ich etwas, es hat ja später dann noch einmal einen Wahlkampf gegeben zwischen einer Frau und einem Mann, das war die Benita Ferrero-Waldner und Heinz Fischer. Und ich gestehe, ich bin ganz bewusst in das Komitee von Heinz Fischer gegangen, weil ich ihn einfach für den Besseren gehalten habe. Das kann man unterschiedlich sehen, aber das war meine Position. Und da hat für mich die Qualifikation für dieses Amt die größere Rolle gespielt als mein emanzipatorisches Denken. Das hat mir die damalige Kandidatin auch sehr übel genommen und nicht nur sie, weil sie das quasi als eine Kindesweglegung für den Feminismus empfunden haben. Ich halte es bis heute für richtig, wie ich damals entschieden habe. Und ich würde es wieder so tun, weil auch unser Gleichbehandlungsgesetz sagt ganz bewusst, bei gleicher Qualifikation ist die Frau vorzuziehen. Ich würde auch jederzeit so entscheiden. Ich habe nur damals gefunden, dass wir eine unterschiedliche Qualifikation haben.
Aber wieder, ich will dir überhaupt nicht schmeicheln, aber ich bin wirklich ein großer Fan von dir als Person. Das ist ja genau, was eine Politikerin, an die man sich über Generationen hin erinnert, auszeichnet und auch einen Politiker auszeichnen würde, wenn man zu dem, was man entscheidet, steht, dabei bleibt und es erklärt. Also, aber ist das nicht das, was ein bisschen fehlt manchmal?
Ja, in der Wahrnehmung ja, wahrscheinlich auch nicht nur in der Wahrnehmung, sondern auch in der Sache selbst. Aber jetzt muss ich dazu sagen, es wird auch immer schwerer. Es war auch früher nicht leicht. Und es ist eine Frage, wie man gestrickt ist, wie man so etwas umsetzt. Ich entsinne mich, da habe ich nie abgewogen, was setze ich jetzt aufs Spiel, wenn meine Überzeugung mich angesprungen hat. Als Rechtspraktikantin war ich beim Bezirksgericht Innere Stadt eingeteilt bei einem Richter und das war eine überraschende Einteilung. Also bin von meinem Richter zu einem anderen für einen Tag berufen worden, wo ich als Rechtspraktikant im Protokoll führen sollte für Vernehmungen. Und dieser Richter hat eine Art des Umgangs mit den Zeugen gehabt, die er da einen nach dem anderen vernommen hat, eine Art des Umgangs, die ich schrecklich gefunden habe. Er hat auch die Zeugen auf eine Weise geladen, dass die notgedrungen warten mussten. Nicht, weil zufällig jemand länger gebraucht hat, sondern ich glaube, er hat 5 zur gleichen Zeit geladen. Das ist eine Respektlosigkeit den Menschen gegenüber. Das habe ich gesehen und gewusst und ich gestehe, ich war daher negativ befangen. Und das Ganze hat dann über Gebühr lang gedauert und zwar über meine Dienstzeit hinaus. Die Dienstzeit hat für mich nie eine Rolle gespielt. Was zu tun war, ist zu tun. Aber wenn jemand so agiert, wie er das getan hat, da baut sich in mir was auf. Und ich habe dann auf die Uhr geschaut und habe eine halbe Stunde nach Dienstzeit, ihn verfolgend, wie er umgegangen ist mit den Menschen, gesagt, Herr Rath, es tut mir leid, ich habe erst jetzt erfahren, dass ich zu Ihnen kommen muss, aber ich muss jetzt gehen, weil ich habe einen Termin. Worauf er mich nicht einmal angeschaut hat und hat gesagt, Sie bleiben. Und hat mit den anderen weitergeredet. Und ich habe mir gedacht, so geht man mit mir nicht um. Bin aufgestanden und gegangen. Und ich bin am Gang gestanden und in mein Zimmer gegangen. Und ich habe vor Zorn geweint. Und in meinem Kopf hat sich alles überschlagen, weil ich mir gedacht habe, ich bin Rechtspraktikantin. Zu dem Zeitpunkt wollte ich auch noch Anwältin werden. Ich brauchte daher meine Zeit. Das habe ich jetzt vielleicht aufs Spiel gesetzt. Weil wenn ich jetzt vom Gericht fliege, in dem Moment war alles in meinem Kopf, dann habe ich mir das jetzt versaut. Und ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass meine Entscheidung trotzdem richtig war, weil ich mir gedacht habe, nicht um diesen Preis. So, und jetzt habe ich diese Geschichte zurückerzählt, weil ich damit nur sagen wollte, wie man gestrickt ist.
Du bist nicht vom Gericht geflogen.
Ich bin dann nicht. Ich habe am nächsten Tag eine Ladung zum Gerichtspräsidenten gehabt. Der hat mir einen Verweis zwar erteilt, aber dann hat er mir unter 4 Augen gesagt, er kann mich schon verstehen, erkennt den Richter, um den es hier geht, aber so darf ich als Rechtspraktikantin nicht agieren. Habe ich mir gedacht, hat er schon recht, aber es hat sich für mich auch in der Einordnung, wie Spielregeln funktionieren, gerichtet. Weil der hat mir zwar einen formalen Verweis gegeben, weil anders ist nicht gegangen, aber in einer Form, die mir nicht geschadet hat, sondern die mich halt zum Mitdenken angeregt hat. Genauso soll es sein. Aber erzählen tue ich diese kleine Geschichte, weil ich glaube, also wenn man zornig ist, dann pflegt man nicht abzuwägen, dann reagiert man, wie man reagiert. Aber mit zunehmenden Jahren habe ich ein wenig gelernt, das Abwägen. Aber immer aus diesem Impetus heraus, man muss wissen, welchen Preis man zahlt für das, was man tut. Und die Eingangsfrage, von der ich jetzt abgelenkt habe, war, ob man das bei den Menschen noch spürt, beim politischen Personal. Und ich gebe zu, ich spüre es auch immer weniger, aber ich weiß auch, dass es immer schwerer wird. Denn wenn man in einer Koalition ist, wie die meisten Regierungen sind, dann muss man auch Dinge mitvertreten, die eigentlich nicht zur eigenen Agenda gehören. Und der Spruch, wir müssen halt Kompromisse schließen, ist für viele nicht ausreichend. Und für mich, ich will jetzt ganz bewusst ein deutsches Argument nehmen und kein österreichisches. In der seinerzeitigen Ampelregierung mit dem Minister Habeck, als die Energiekrise begann und auf einmal die Grünen Dinge vertreten mussten, die im Gegensatz zu ihrem Programm standen, haben das viele völlig inakzeptabel gefunden. Und ich war, ohne eine Grüne zu sein, vom Herrn Habeck so beeindruckt, weil ich seine Argumentation, warum er jetzt etwas vertritt, für das er nie gestanden ist, aber wo er zum Wohl des Landes nicht anders kann, wie er das erklärt hat, habe ich mir gedacht, so muss Politik sein. Aber, und das ist das Deprimierende, er ist trotzdem durch Sonne und Mond geschossen worden. Mhm. Und zwar vor allem auch von den Medien. Mhm. Und das verzeihe ich denen bis heute nicht, weil ich auch heute finde, dass die Medien, die eine so wesentliche Rolle in unserer Demokratie spielen, so wenig Eigenverantwortung für das gesamte Ganze übernehmen. Die tun sich so leicht, sich mit ausgestreckten Beinen hinzusetzen und mit dem Finger zu zeigen. Und ich glaube, sie müssten als eine der Säulen der Demokratie diese Verantwortung für das Ganze ganz anders drauf haben in ihrer Berichterstattung. Daher, es gibt genug österreichische Beispiele auch, habe ich ganz bewusst jetzt ein deutsches genommen. Also das zu argumentieren, wofür man steht, wenn es nicht immer mit dem übereinstimmt, wofür man gekämpft hat, wird immer schwieriger.
Ich habe an der Stelle ein bisschen gelacht, wie du gesagt hast, mit den Jahren wirst du ruhiger. Das ist eigentlich fast das Einzige, was ich selber auch sehe, wenn man älter wird, dass fast ein Geschenk ist, dass man wirklich ruhiger wird. Und dass einem Dinge, dass man nicht, ich habe nie wahnsinnig im Affekt gehandelt, aber natürlich, wie du gesagt hast, wenn man Zorn hat, dann hat man Zorn. Und das ist schon etwas, was sehr hilfreich ist, wenn man dann zurücktreten kann und sagt, ich überlege mir das jetzt nochmal. Und man hat ja auch durchaus, und ich denke mir, das hattest du schon auch, oder? Berater, die einem sagen, da musst du aufpassen, das sage ich über nicht. Wie ist das? Als Nationalratspräsidentin hat man das oder hattest du das?
Als Nationalratspräsidentin hat man, also ich ja. hatte, erstens hatte ich ein gutes Büro. Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ich ernst genommen habe und deren Argumente ich daher ernst genommen habe. Aber ansonsten bist du ja da in erster Linie an festgeschriebene Spielregeln gebunden. Ja. Das ist man als sonstige Politikerin ja sonst nicht. Das sind ja ganz andere Spielregeln, die hier auch noch eine Rolle spielen. Die sind nicht festgeschrieben, sondern das sind sogenannte Usancen. Das sind Einschätzungen, welche Wirkung das eine oder das andere haben wird. Und gestehe ich, habe ich mich meistens auf mein eigenes Gefühl verlassen. Und wenn ich anderen, die als Profis für bestimmte Dinge, also im Regelfall PR-Profis agiert haben und ich gegen meine Überzeugung zugestimmt habe, war ich nachher immer unglücklich.
Man bringt es auch nicht so gut rüber, oder? Ich kann mir vorstellen, man bringt es auch nicht so gut rüber, wenn man selber nicht
Meinung aber vertritt. Ich denke an ein Beispiel, das musste ich weniger rüberbringen, aber da ging es um einen Wahlkampf und es ging um einen EU-Wahlkampf und die Werbelinie, die uns die damalige PR-Agentur vorgeschlagen hat, zu der ich zugestimmt habe, weil wenn ich Nein gesagt hätte, bei aller Demokratie in unserer Partei, aber wenn ich Nein gesagt hätte, dann hätte man es wahrscheinlich nicht gemacht. Ich habe Ja gesagt dazu, aber ich war nicht überzeugt davon. Allerdings habe ich deswegen Ja gesagt, weil wir vorher schon Wahlen verloren hatten in Landtagswahlkämpfen und da ist aber immer noch mein Kopf gegangen und ich habe mir gedacht, also es ist nicht richtig, daher verlasse ich mich jetzt auf die anderen. Das war ein Fehler damals, weil ich glaube wirklich, dass das eine falsche Werbelinie war. Wir haben auch verloren.
Ich kann mich gut in deiner Zeit als Vorständin von Care Österreich an unsere Debatten über die Werbelinien von Care Österreich erinnern.
Da erinnere ich mich auch an das eine oder andere. Aber da habt ihr recht behalten.
Was glaubst du, warum ich das Beispiel jetzt bringe?
Ich verstehe dich gut.
Nein, also wirklich spannend und faszinierend. Bleiben wir noch einen Moment beim Liberalen Forum. Erklär uns kurz, weil das ist ja auch heute noch deine Ansicht, dass man eine liberale Gesellschaft wäre eigentlich das Richtige, oder?
Ja, ich glaube schon, ja.
Aber das glauben offenbar leider nicht allzu viele Leute, oder? Oder ist das was, wo man wahnsinnig viel Eigenverantwortung hat und damit muss man eigentlich erst umgehen? Oder sehen wir es als traditionelle Österreicher vielleicht auch geschichtlich gar nicht so gepolt, dass wir das finden?
Es ist ja nicht nur in Österreich so, sondern
in Deutschland, wenn wir schauen.
Ja, Deutschland ist auch ein Paradebeispiel, also jene liberale Partei, nach der sich im Übrigen ganz am Anfang auch die FPÖ noch gerichtet hat, ja. Die FDP, ist ja dann auch jahrelang nicht mehr im Parlament gewesen, obwohl sie viele, viele Jahre die Geschicke mitbestimmt hatte. Aber das kann wahrscheinlich sogar jeder Partei passieren. Die Zeiten haben sich sehr verändert, was das Wahlverhalten betrifft, nämlich jetzt auch was traditionelles Wahlverhalten betrifft. Ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen, wo die Wählerschaft für ÖVP und SPÖ über 90% betragen hat. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und das war eine Wählerschaft, die bei ihrer Partei geblieben ist, selbst wenn sie im einen oder anderen enttäuscht hat. Weil diese ideologische Bindung, und für mich ist Ideologie nichts Schlechtes, das ist für mich positiv konnotiert. Für mich heißt Ideologie ein Bild vom Funktionieren einer Gesellschaft zu haben. Und da ist nun einmal ein konservatives Bild ein anderes als ein sozialdemokratisches oder ein progressives Gesellschaftsbild. Wer weiß schon, wenn man recht hat. Das liberale Gesellschaftsbild heißt, dass wir die Selbstbestimmung eines möglichst großen Kreises der Gesellschaft ermöglichen müssen. Das heißt aber für mich als Liberale, dass ich daher genauso stark wie die Eigenverantwortung, die soziale Verantwortung für den Nächsten habe. Denn eine Gesellschaft in Freiheit funktioniert nur, wenn alle die Möglichkeiten haben. Und das zu vermitteln, ist verdammt schwierig. Und es wird auch immer schwieriger, weil wir jetzt zu einer Gesellschaft heranwachsen, wo wir auch so viele unterschiedliche Mentalitäten, und zwar nicht nur in unseren Traditionen, sondern auch in neuen Traditionen haben. Wir sind ja alle durch unsere Traditionen geprägt und die Traditionen meiner Kindheit sind keine lustigen. Also da will ich nicht wieder zurück, was das Frauenbild, was das Familienbild betrifft und ähnliches mehr. Und daher diese Überheblichkeit, wo wir auf manche Gesellschaften schauen, wo das immer noch so ist, in etwa muslimische Gesellschaften oder so, wo wir entsetzt sind, zum Teil zu Recht, wie das Frauenbild ist. Aber da muss ich sagen, erinnert euch an unseres früher. Also diese Überheblichkeit, als stünden wir drüber, wir haben auch unsere Zeit gebraucht. Und man muss ihnen daher auch die Zeit geben, natürlich mit Spielregeln, dass sie unsere nicht kaputt machen. Das macht die Sache so schwierig. So, und wenn wir jetzt von der Selbstbestimmung reden, dann müssen wir doch zugestehen, dass es eine Selbstbestimmung ist, das liegt doch im Begriff drinnen, wie man sich selber vorstellt, das Leben. Trotzdem aber brauchen wir eine Gesamtgesellschaft, dass die anderen, die anderer Meinung sind, nicht drunter leiden. Mhm. Also das zu vermitteln, ich sehe ja schon, dass ich alleine jetzt beim Reden daher mich vergaloppiere, wie erst in einer öffentlichen Diskussion am sogenannten Stammtisch. Mhm. Aber eines glaube ich dennoch, was die Menschen spüren. Und das ist eine bestimmte Grundhaltung, wie man mit Menschen umgeht. Und diese Grundhaltung, dass man eben nicht nur für sich die Selbstbestimmung haben möchte, sondern auch den anderen sie zugestehen möchte, die muss man dann im Konfliktfall einfach ausloten und offen ansprechen und sagen, wer welchen Preis zahlt. Das zu vermitteln, politisch zu vermitteln, ist eine besondere Aufgabe. Und für die Liberalen ist das schwieriger als für die Konservativen oder auch für die Sozialdemokraten, obwohl wir ja sehen, bei den Wahlergebnissen, es wird auch für die Sozialdemokraten immer schwieriger.
Ja, und das ist auch ein europaweites Phänomen.
Und zwar europaweit. Ja, daher ist es ein Unfug, es an einzelnen Personen festzumachen und zu sagen, der oder die, die haben wir wenig, aber jedenfalls der ist zu schwach. Man muss nur herumschauen. Es ist wirklich, der Scholz hat seinerzeit den Begriff der Zeitenwende geprägt. Mhm. Und er hat recht, aber die Zeitenwende dauert länger. Also das ist ein wirklicher Transformationsprozess.
Fünf Jahre, da redet man eher von Jahrzehnten vielleicht sogar. Ja.
Und diese Zeit, wo die Verunsicherung sich immer mehr Platz schafft, und sie schafft sich leider immer mehr Platz, in der ist das alles ein dünnes Eis, auf dem wir versuchen, uns fortzubewegen. Und daher würde ich mir einfach nur wünschen, dass die Menschen ein Sensorium stärker entwickeln. Mhm. Das der Einschätzung für Redlichkeit. Das mag jetzt ein konservativer Begriff sein, ist er auch. Ich stehe zu ihm, weil ich diese Redlichkeit behaupte, dass man am stärksten erspürt. Ich brauche doch bei manchen Argumenten, wie sie in der öffentlichen politischen Diskussion laufen, das spürt man doch einfach, was da jetzt redlich ist und was nicht. Da geht es gar nicht so sehr um die Position, sondern was wie benutzt wird. Und wenn jemand bereit ist, solche Instrumente einzusetzen für den eigenen Erfolg, dann disqualifiziert denn das für mich als politisches Personal. Und da würde ich mir wünschen, dass das mehr Menschen so empfinden und daraus die Konsequenz ziehen.
Das ist ein redlicher Wunsch und ich möchte dich fragen, jetzt wo ich auch die Chance dazu habe, ich höre immer wieder, ich habe vor kurzem einen Podcast gegeben mit der schwedischen Botschafterin in Österreich, Botschafterin Ben David. Wir haben gesprochen anlässlich 80 Jahre Care über die White Buses in Schweden, die also Menschen aus Konzentrationslagern gerettet haben und nach Schweden gebracht haben. Nur als Hintergrund, spannende Episode. Und die hat zu mir gesagt, der größte Unterschied ist, wenn sie jetzt auf ihr Herkunftsland und Österreich und die Slowakei, wo sie zuständig ist, schaut, dass, das sagt ja nicht nur sie, dass in skandinavischen Ländern die Menschen ein hohes Vertrauen in politische und staatliche Institutionen haben. Und das sagt ja nicht nur sie, das hört man ja allerorts, dass das bei uns anders ist. Warum ist das so? Warum kann man nicht, ich meine, ich bin ja auch Österreicherin und ich vertraue bei all der Kritik, die man überall anbringen kann, aber im Großen und Ganzen vertraue ich schon drauf, dass meine Steuergelder halbwegs sinnhaft eingesetzt werden. Ja? Also warum, du als Politikerin und als politischer Mensch, warum ist das so?
Also, dass die Mentalitäten unterschiedlich sind, das wissen wir doch. Und ich glaube, dass das in dem Zusammenhang eine wesentliche Rolle spielt. Denn ich kenne die skandinavischen Länder nur aus Urlauben und nicht, weil ich dort gelebt habe. Und wie wir wissen, ist das ein unterschiedliches Empfinden,
ja, klar,
als aufmerksame Urlauberin dort zu sein, als dort zu leben. Aber da hängt ja mehr damit zusammen. Ich meine, gerade du wirst die Zahlen viel besser kennen als ich, die Zahlen im Zusammenhang mit der Entwicklungszusammenarbeit. Ich weiß sie schon lange nicht mehr, aber wir wissen, wir haben uns alle darauf verpflichtet, 0,7% genau. des Bruttonationalprodukts in Entwicklungsarbeit zu investieren. Genau. Ich weiß nicht, wie der augenblickliche Stand ist, aber die skandinavischen Länder waren lange die einzigen, die das tatsächlich gemacht haben. Wir waren immer blamabel hinten nach und ich glaube, wir sind es immer noch. Aber ich kenne die Ziffern nicht
mehr. Wir haben uns verbessert, weil auch die skandinavischen Länder nicht mehr so großzügig sind. Sie sind immer noch großzügig, halten das aber auch nicht mehr. Und Österreich steht gar nicht so schlecht da im europäischen Konzert mehr.
Also das freut mich zumindest.
Ja, weil alle nach unten gehen.
Wir
sind ein bisschen nach unten gegangen. Und die anderen sind massiv nach unten gegangen.
Die Freude ist gedämpft durch dieses Argument, das du jetzt hast.
Also von 0,7 sind wir auch immer noch weit entfernt, aber auch alle anderen sind drastisch nach unten gegangen.
Aber alleine, dass zumindest mein Argument aus der Vergangenheit stimmt, dass die skandinavischen Länder, inklusive Luxemburg übrigens, soweit ich mich entsinne,
die sind immer noch
dass die ihr Plan soll erfüllt haben im Gegensatz zu den anderen, das spricht schon für eine bestimmte Haltung, die mit einer Mentalität verbunden ist. Und jetzt wissen wir, welche Art der Offenheit in diesen Ländern auch über andere Fragen herrscht. Gerade weil es bei uns eben jetzt ein Thema ist, was die Gehaltstransparenz ausmacht.
Auch die Gleichstellung.
Also das sind doch, wie soll ich sagen, Lackmustests für eine Haltung einer nicht nur der Individuen, sondern der daraus entstehenden Gesellschaft. Und wenn du mich aber fragst, wieso ist das so, ich kann es dir nicht beantworten. Ich weiß es einfach nicht, denn was alles hier zusammenwirkt an Traditionen, an Klima, an daraus erfolgenden Spielregeln. Ich sage deswegen das Klima, weil ich ja meinen könnte, dass Helligkeit, dass Sonne, dass so etwas positiv wirkt. Also jetzt wissen wir, dass die es ja auch geheult haben.
Und dass die noch der Glücksindex ist am höchsten in Ländern, wo das Wetter schlecht ist.
Ja, das ist.
Da müssten ja die Länder, wo Care arbeitet, müssten ja alle überglücklich sein. Ja, weil wenn sie
das ist das Absurde dabei, also, was man so selbst gestrickt als Küchenlatein anwenden also würde. Es stimmt ja eigentlich nicht. Also das führt mich einfach zu der Antwort, die ich gleich eingangs gegeben habe. Ich kann es nicht beurteilen, aber es wird ja Soziologen geben, die versuchen, sich da an die Wahrheit heranzutasten. Aber dass es Unterschiede im Umgang innerhalb der Gesellschaft gibt, das ist eine Realität, von der ich mir nur denke, wenn man sieht, dass es mit anderen Haltungen besser funktioniert, wieso kann man sich nicht stärker daran orientieren? Aber dann kommt das Aber, weil Mentalitäten so sind, wie sie sind und weil sie schwer änderbar sind. Ich glaube zwar, dass Spielregeln sehr wohl die Mentalitäten verändern. Also die Frauenpolitik ist ja ein Paradebeispiel dafür, dass sich hier ein Bewusstsein verändert. Und weißt du, jetzt wieder habe ich das Interview mit einem liberalen deutschen Politiker gelesen, also ich brauche nichts zu gestehen, jeder weiß, ich bin keine Grüne, sondern eine Liberale. Und den Grünen haftet an, so eine Verbotspartei zu sein. Das kommt nicht von ungefähr, sage ich jetzt einmal. Aber es wird trotzdem in einer Weise überzeichnet, wie so vieles überzeichnet wird. Und ich nehme es deswegen jetzt als Beispiel, weil in dem Zusammenhang jetzt öfter von, in dem Fall war es eben ein liberaler Politiker, der gesagt hat, ich will nicht, dass man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man, ich weiß nicht, wohin fliegt oder sich so und so verhält. Und ich denke mir, geht's noch? Natürlich sollst du ein schlechtes Gewissen haben. Das ist doch genau das, was Bewusstsein ausmacht.
Dass und auch Veränderung bewirken kann.
Und auch
oder?
Veränderung
wenn
bewirken
ich drüber
kann.
Nachdenke.
Völlig deiner Meinung. Also ich möchte nicht, dass jemand gedankenlos zur Ware aus Chile statt aus Burgenland greift. Also das ist, ich habe jetzt beim letzten oder bei einem meiner Spargelkäufe war ich entsetzt darüber, welche Preisunterschiede es gegeben hat. Es gab drei Klassen. Die teuerste war Bio, soll sein, wenn es denn auch wirklich Bio war, das ist das nächste. Das zweite war jedenfalls österreichisch Und das Dritte war, ich habe nur das Land vergessen, aber irgendein Land, weiß ich nicht woher, und das Ganze war aber um mindestens fürs halbe Kilo 2 Euro, wenn nicht mehr, billiger.
Obwohl es aus Lateinamerika wahrscheinlich
Obwohl es von weiß Gott woher war. Und da habe ich mir gedacht, ist das nicht absurd? Und jetzt möchte ich aber nicht, dass jemand nichts dabei findet, wenn er das Billigste, wenn er muss, dann muss er. Aber dass er einfach zu dem greift, ohne Bewusstsein. Mhm. Ich möchte, dass man auch ein schlechtes Gewissen hat, wenn man sich falsch verhält. Ich glaube, dass das Unrechtsbewusstsein ein ganz wichtiger Verhaltensmaßstab für uns ist, für uns selber.
Ja, das ist ja auch genau das, womit Care arbeitet.
Ja.
Ja, weil wenn alles in Ordnung ist und man über nichts nachdenkt, dann wird sich natürlich nie irgendetwas verändern.
Aber wir wissen,
das ist schon auch der Anspruch an uns selber auch.
Ich will nicht mit Verboten ständig arbeiten müssen. Nein, ich möchte sehr wohl, dass es aus freier Entscheidung geht. Aber in der freien Entscheidung sollte das richtige Bewusstsein gefördert werden. Durch Information, durch Spielregeln, durch all das. Und wenn mir dann einer sagt, ich will nicht, dass du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du dieses und jenes machst, denke ich mir, geht's noch? Möchtest du das nicht? Hättest du Kinder, bei deinen Kindern auch übers Gewissen versuchen zu regulieren?
Und ist es nicht auch so, dass sehr viele Menschen oder Teile der Zivilgesellschaft viel weiter sind, als manch politisch Verantwortlicher uns zutraut?
Das glaube ich auch.
Was ja eine gute Sache ist an sich.
Das glaube ich auch.
Dass wir in vielen weiter sind, weil ich meine, wir nehmen diesen Podcast im Sommer auf, im Mai, das ist eigentlich nicht Hochsommer. Wir haben teilweise hochsommerliche Temperaturen, wir haben die größte Wirtschaftskrise in Europa seit langem wieder. Also es gibt genug Gründe, sich bewusster zu verhalten und darüber nachzudenken, was mache ich da eigentlich?
Ja.
Und das ist nicht nur der erhobene Zeigefinger, das ist pures Eigeninteresse, würde ich sagen, darüber nachzudenken. Und ich bin auch keine Grüne, ich bin bei gar keiner Partei, aber ich interessiere mich natürlich sehr für Politik. Liebe Heide, 80 Jahre Care ist doch eine Wahnsinnszeit,
das ist toll.
Haben wir heuer. Ich habe gerade angesprochen, die politische Weltlage, ich meine, die war auch früher nicht einfach. Es wird jetzt einfach auch anders darüber kommuniziert, würde ich sagen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir allem weniger vertrauen, wie wir kommunizieren und dass wir halt nicht sagen, das Glas ist halb voll, sondern es ist halb leer. Und auch wenn Dinge halbwegs funktionieren, kann ich immer was verbessern. Machst du dir Sorgen um die Zukunft oder denkst du dir, das wird schon passen, das kriegen wir schon hin?
Das fällt mir nicht leicht zu beantworten, weil ich mache mir einerseits sogar sehr große Sorgen. Ich halte auch die Nachrichten immer schlechter aus. Ich merke das und sehe das als einen Altersprozess, dass ich dünnhäutiger werde und mir manche Katastrophenmeldungen in Wort und Bild, ich sie nicht mehr aushalte. Aber zugleich vertraue ich darauf, dass der Mensch auf eine ganz eigenartige Weise funktioniert. Er entwickelt ganz offensichtlich, sowohl individuell als auch gesellschaftlich, immer Instrumente, um mit etwas zurechtzukommen. Also wie die Menschen jetzt in Kriegssituationen zurechtkommen, ist schwer vorstellbar für unser einen, aber irgendwie schaffen sie es und sie schaffen es offensichtlich auch irgendwie ohne mental daran, alle zu zerbrechen. Es gibt genug, die zerbrechen, keine Frage, aber ich bin immer erstaunt, wie viele nicht daran zerbrechen. Und ich bin ja auch erstaunt, wenn ich unsere Elterngeneration anschaue, wie viele daran nicht zerbrochen sind, was sie alles erleben mussten. Und dieses Instrumentarium, das offensichtlich das Individuum in der Lage ist zu entwickeln, das wird wohl auch für die Zukunft gelten, dass sie, nämlich die jungen Leute und die nächste Generation oder die gegenwärtige, zurechtkommen wird mit all den Verwerfungen, die trotzdem vor uns liegen. Ich mache mir Sorgen über das Regelwerk Demokratie. Ich mache mir Sorgen über den Gesamtzustand der Welt, was die Ernährungssituation, was die klimatische Situation betrifft. Ich sehe, wie langsam es vor sich geht, und da weißt du viel mehr als ich, weil du in diesen Ländern arbeitest, für Care, wie schwierig es ist, den Gesellschaften jenes Bewusstsein mitzugeben, dass sie aus eigenem ihre Gesellschaften verändern. Denn die Entwicklungszusammenarbeit kann das ja nicht auf Dauer übernehmen. Sie ist das, was ich vorher mit einem ganz anderen Beispiel gesagt habe, an der Seite der Betroffenen zu stehen. Und an der Seite der Betroffenen zu stehen, wenn man kann, ist eine Notwendigkeit für den Menschen und etwas Selbstverständliches. Aber dass sie es selber so entwickeln, dass die Hilfe zur Selbsthilfe, wie wir immer sagen, dass diese Selbstermächtigung auch tatsächlich stattfindet, das wird noch lange dauern. Und das macht mir Sorge, weil ich mich frage, unter welchen Umständen wird das weitergehen? Es ist schon unter den guten Umständen nicht schnell genug gegangen und die Umstände werden nicht besser. Dennoch, es wird auf eine Weise weitergehen, dass es trotzdem immer Menschen geben wird, die auch in der Lage sind, ihre eigene Lebensqualität zu entwickeln, daraus auch eine gesellschaftliche Lebensqualität zu entwickeln. Und dieses Gefühl, ich bin nicht nur für mich verantwortlich, sondern auch für meine Nachbarn, wird hoffentlich eine größere Verbreitung finden, als es das noch in der Gegenwart tut.
Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie wirklich herzlich einladen, stehen Sie gemeinsam mit uns, mit CARE, an der Seite derjenigen, die Interesse haben an internationaler Zusammenarbeit und an einer starken Zivilgesellschaft und daran, dass Armut weiter bekämpft wird. Und ich schließe mich ganz unserem heutigen Gast an, die positiven und konstruktiven Kräfte, auch wenn sie manchmal es sehr schwer haben, die werden sich auch in Zukunft durchsetzen. CARE wird ein aktiver Teil davon sein. Heute unser Gast, die wunderbare Frau Dr. Heide Schmidt. Heide, ich danke dir, dass du dieses Gespräch mit uns geführt hast. Danke.
Ich danke euch für eure Arbeit. Ich denke gerne an meinen bescheidenen Beitrag für CARE zurück, weil das gehört zu den Bausteinen, wo man sagt, es hat Sinn gemacht.
Das freut mich. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz besonders freue ich mich, wenn wir einander nächste Woche wieder hören. Alles Liebe.
Danke fürs Zuhören. Das war CARE in Action, der Podcast von CARE Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu CARE und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.